Hallo, hallo, hier ist Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg auf Welle 93,1. Wir bringen Ihnen jetzt eine Gesprächsrunde zum 100. Geburtstag des Rundfunks in Deutschland, der am 22. Dezember 1920 zum ersten Mal vom Funkerberg in Königs Wusterhausen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert sendete.
So hätte ich klingen können mit Ansage und Geige damals vor 100 Jahren kurz vor Heiligabend.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Und damit willkommen zum 111. Treffpunkt Wissenswerte, zum 100. Geburtstag des Radios aus dem historischen kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Wir blicken in den kommenden Minuten zurück auf Technik und Entstehung von Radio damals, heute und in Zukunft und das gemeinsam mit meinen Gästen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Steffen Meyer-Tippach. Er ist Referent für digitale Projekte an der MABB, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Mit Rainer Sucko, gelernter Rundfunktontechniker und Vorsitzender des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen e.V. Willkommen Ihnen. Herr Sucko, gleich an Sie die Frage, die erste. Warum klang Radio früher so, wie es geklungen hat?
Also letztendlich ist es ein technologischer Grund. Alles, was wir heute für den guten Klang haben, gab es damals nicht. Es gab keine Mikrofone. So hat man sich mit Sprechkapseln von Telefonen beholfen. Und wenn man weiß, wie ein Telefon manchmal auch heute noch klingt, dann ist es schon ein Wunder nahezu, dass die ersten Mikrofone benutzbar waren. Es gab keine klar klingenden Sendeanlagen. Es wurde Lichtbogensender verwendet, um ein Programm zu übertragen. Und der Lichtbogensender an sich hat schon eine sehr eigene Klangcharakteristik.
Das ist das, was wir gehört haben.
Das ist genau das, was wir gehört haben. Insbesondere am Anfang deutlich zu hören. Auch dieses Prasseln, das ist die Bewegung des Lichtbogens selber auf den Elektroden. Die war also nur mit sehr, sehr großen Aufwänden eigentlich gar nicht richtig wegzumachen. Von der Warte her klang der Rundfunk am Anfang so, wie wir ihn rekonstruiert haben.
Herr Meyer-Tippach, wie klang das in Ihren Ohren?
Ein bisschen wie aus einer anderen Welt, aber eigentlich eine ganz schöne Zeitreise, wenn man sich anschaut, wie sich der Hörfunk oder Audio generell in den letzten 100 Jahren entwickelt hat und wo wir jetzt stehen, dass man eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland an jedem Ort der Welt über Mobilfunknetze oder über stationäre DSL-Anschlüsse oder WLAN-Anschlüsse sich sein Audioinhalt selbst zusammensuchen kann. Das ist ja immer noch eine sehr, sehr geringe Bandbreite. Also es sind wirklich schon Quantensprünge in den letzten 100 Jahren da vonstatten gegangen. Nicht nur auf Seite der Produktionstechnik, sondern natürlich auch auf Seiten der Empfangstechnik.
Und natürlich auch auf Seite der Sprecher, weil Sprecher früher waren doch wesentlich hehrer und wesentlich staatstragender als heute. Sucko, Ihr Verein ist Betreiberin des Museums auf dem Funkerberg. Sie haben dort nicht nur in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts gelernt, sondern Sie senden dort auch.
Also die Einrichtung Sender- und Funktechnikmuseum ist eine gemeinsame Einrichtung der Stadt Königs Wusterhausen und des Fördervereins Sender Königs Wusterhausen. Wir betreiben dort für Menschen ein Museum, damit sie dort erleben können, alles, was man zum Radio machen braucht. Und man braucht einen Sender, um etwas abstrahlen zu können. Man braucht eine Antenne, man braucht Stromversorgung und in der Tat ein Programm. Und das alles machen wir mit unserem museumseigenen Sender Welle 370. Einmal im Monat senden wir vom Funkerberg mit 9,9 Watt Leistung in der Tat.
Da kommen wir wie weit?
Genau, kommen wir 15 Kilometer weit. Das reicht uns aber. Und aber im Prinzip vom Klang her und wie vor 100 Jahren Amplituden moduliert, das ist so das solideste Modulationsverfahren für den Rundfunk.
Dass Sie das dürfen, dafür ist die MABB zuständig. Sie vergeben die Lizenzen, Herr Meyer-Tippach, aber das ist nicht das Einzige.
Das ist nicht das Einzige. Obwohl das schon, das gehört zu unserer DNA, zu unserer Gründungs-DNA mit dazu. Wir haben 14 Landesmedienanstalten in Deutschland. Wir sind die für Berlin und für Brandenburg. Und wir sind ein Teil des dualen Rundfunksystems, und zwar für den privaten Hörfunk. Das, was in Königs Wusterhausen passiert, ist nicht öffentlich-rechtlich. Es ist privater Hörfunk. Und wer in Deutschland privaten Hörfunk auf terrestrisch empfangbaren Frequenzen veranstalten möchte, egal ob es rund um die Uhr oder auch nur einmal im Monat ist, der benötigt eine Zulassung. Das ist so eine Art Führerschein, und diesen Führerschein, den erteilen wir als Medienanstalt Berlin-Brandenburg.
Nur wenn ich das sozusagen im Äther machen will oder auch wenn ich mich einfach zu Hause hinsetze und das via Internet mache?
Eigentlich beides, obwohl es da natürlich Hürden gibt, die genommen werden müssen. Wir haben ja jetzt einen neuen Medienstaatsvertrag der Länder seit kurzem, und da fällt das dann unter die Klausel Bagatellrundfunk. Also klar sind die technischen Möglichkeiten da, nur wenn ich halt über eine bestimmte Hürde hinausgehe, dann ist es halt auch Rundfunk, so wie wir ihn verstehen.
Es gab ja durchaus die Diskussion, kann ich mich erinnern, schon ein kleines Weilchen her, ob das, was von Regierungsseite zum Teil gemacht wird, regelmäßig sich ans Volk wenden, regelmäßig Programme senden, nicht doch Rundfunk wäre und von Ihnen genehmigt werden müsste.
Das ist tatsächlich ein ständiger Austausch. Wir sind natürlich auch für Telemedienanbieter zuständig. Telemedienanbieter sind Online-Angebote. Und Online-Angebote, die journalistisch redaktionell gestaltet sind, nach einem Sendeplanverfahren und qua Impressum ihren Sitz in Berlin oder in Brandenburg haben, für die sind wir zuständig. Das heißt, wenn die Bundeskanzlerin einen Podcast macht und den regelmäßig veröffentlicht, sind wir eigentlich als Stelle, und da kriegen wir regelmäßig auch Zuschriften von Hörern, ob denn die Bundeskanzlerin bei uns eine Zulassung hat.
Und hat sie?
Hat sie natürlich nicht, aber wir sind natürlich im Austausch mit den entsprechenden, mit dem Bundeskanzleramt. Für die fällt das unter Öffentlichkeitsarbeit. Und das kann natürlich die Bundeskanzlerin, das Bundeskanzleramt und auch die einzelnen Ministerien können das halt machen. Aber es ist ein sehr schmaler Grat zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Rundfunk.
1930 gab es noch keine MABB, aber eine Funkausstellung, auf der Albert Einstein den Rundfunk würdigte.
Verehrte Ahn- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders.
Das ist auch wieder sehr pathetisch. Zu diesen Heroen der Anfänge des Rundfunks gehören mindestens vier Namen. Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, Alexander Popow und als wichtigster möglicherweise Heinrich Hertz, der die Grundlage gelegt hat mit der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen 1886. Also ohne Hertz kein Radio?
Absolut richtig. Alles, was heute drahtlos transportiert wird, jedes Medium braucht die elektromagnetische Welle als Grundlage. Das, was Heinrich Hertz damals entdeckt hat, gilt auch heute. Am Beispiel der Antenne am allerbesten zu erklären. Eine Antenne muss zur Welle passen. Und die große Frage ist, wie passt die lange Antenne in das kleine Handy heute zum Beispiel? Letztendlich Heinrich Hertz, die Grundlage ist für alles, was Radio heute ausmacht, was den Transport ausmacht.
Die drei anderen, da streiten sich die Technikhistoriker, wer als Erfinder des Rundfunks gilt, oder?
Ja, also ich finde, sie haben alle ihren Anteil gehabt. Guglielmo Marconi war bekannt als sozusagen also Bastler. Der hat weniger sich mit den Grundlagen beschäftigt, sondern einfach rumexperimentiert. Und das erste Patent, was er hatte, das war letztendlich der Empfänger von Popow, der wiederum gar nicht den Rundfunk im Blick hatte, sondern eigentlich eine Warneinrichtung für elektrische Blitze bauen wollte, die damals ja sehr oft Feuer verursacht haben. Also von der Warte, ich glaube, hat jeder sozusagen seine Berechtigung.
Aber Tesla war der Geschäftstüchtigste, weil der hat sich in Amerika das Patent viele Jahre später gesichert.
Also Tesla war vor allem ja sozusagen für den Netztransformator zuständig, sag ich mal, den man natürlich im Rundfunk sehr braucht. Und Tesla aber und seine Patente sind ja sehr umstritten, weil unklar ist, ob er wirklich vorhatte, Nachrichten zu übertragen. dass er von einem Punkt zum anderen etwas tun wollte mit Energie, war klar, aber ob es wirklich Nachrichten waren, das ist umstritten.
Insbesondere in den USA war die Entwicklung rasant. Da gab es die erste Radiosendung 1906, übrigens auch als Weihnachtskonzert von Reginald Fessenden. Deutschland braucht ein bisschen länger. Regulär gab es Radio denn erst ab 1923. Warum eigentlich erst so spät? Suko muss jetzt alles sagen, was er weiß.
Letztendlich ist es vor allem den damaligen politischen Verhältnissen geschuldet gewesen, weil drei Kräfte zerrten damals am Rundfunk. Zum einen war das die Industrie, die gesagt haben, wir bauen die Empfänger, wir bauen die Sender, wir sind der Rundfunk. Dann gab es die Inhaltelieferanten, also die Journalier, die Künstler, die gesagt haben, wir machen das Programm, wir sind der Rundfunk. Und dann gab es den Staat, der hat gesagt, ich kontrolliere die elektromagnetische Welle, Abhören ist verboten, ich sage, worum es hier eigentlich geht. Und das war halt in der damaligen Weimarer Republikzeit ein bisschen schwierig. Und so ist der Zeitraum von 1920, als das erste Mal erfolgreich gesendet wurde, Rundfunk, wie wir es heute kennen, bis 23, dass es so lange gedauert hat, vor allem sozusagen dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu verdanken, den man gefunden hat, nämlich dass Rundfunk eben nicht politisch, sondern nur allgemein bildend und unterhaltend sein darf. Das war sozusagen dann die Grundlage, dass er auch offiziell senden durfte.
Das muss für Sie, Herr Meyer-Tippach, wie aus anderen Welten klingen.
Aber das ist nach wie vor, also wir als MAWB sind staatsfern organisiert und achten natürlich darauf, dass genau der Einfluss des Staates auf die Programme, auf die privaten Programme, dass der halt nicht vorhanden ist. Wir gucken halt, wer steckt eigentlich hinter diesen Programmen, die wir in Berlin und in Brandenburg empfangen können, wer steckt eigentlich dahinter? Und die Veranstalter müssen auch, wenn sich irgendwas bei ihnen ändert, nicht nur das Programm, sondern auch die Gesellschafterzusammensetzung, wenn ein Investor rausgeht und ein anderer reinkommt, müssen wir dem erst zustimmen. Unser Gremium ist der Medienrat und der guckt sich das halt genau an, um genau diese Staatsferne, um die halt zu gewährleisten.
Aber politisch dürfen Programme schon sein.
Absolut. Im Inhalt klar. Nur der Absender sollte nicht politisch sein.
Herr Suko, Welle 2700 hieß es ja damals. Was sagt uns und mir überhaupt diese Zahl? Wie sah so ein Sender damals aus, wenn man das nicht in epischer Breite, aber doch beschreiben kann?
Also wenn wir erstmal mit dieser 2700 anfangen, dann ist das die Länge der elektromagnetischen Welle. Also 2,7 Kilometer lange Welle wurden damals benutzt, also Längstwelle, wie wir es heute gar nicht mehr kennen. Dementsprechend groß mussten die Antennen sein. Und als Sender selbst kam ein Lichtbogensender zum Einsatz, 5000 Watt Leistung, durchaus schon ordentlich, mit einer Reichweite von etwa 1.500 Kilometern. Und im Prinzip muss man sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie so eine lange Walze. Links und rechts sind so große Elektromagnete dran. In der Mitte wird also dieser Lichtbogen dann in einer Kammer erzeugt, in einer Wasserstoffatmosphäre hergestellt durch das Verdampfen von Spiritus. Also durchaus anspruchsvoll, auch in der Bedienung. Und zumindest für Königs Wusterhausen kann man sagen, es wurde auf den guten Klang geachtet. Es wurden bereits Röhrenverstärker benutzt, um das Signal vorzuverstärken. Und das war was Einmaliges, das gab es noch nicht vorher.
Für Audiofreaks sind ja bis heute Röhren das Nonplusultra im Verstärker und überhaupt. Ältere, zu denen wir ja auch so ein bisschen gehören, erinnern sich noch, es gab ja früher Radio als Langwelle, als Kurzwelle, als UKW. Längstwelle war sozusagen ganz der Anfang. Das war auch jeweils mit einem Stückchen Qualitätssprung verbunden. Oder wo lagen diese Unterschiede? Und gibt es das heute überhaupt noch? Langwelle, Kurzwelle? Ich habe noch kein Radio gesehen.
Es gibt es noch. Wir kriegen auch tatsächlich immer wieder so, also in unregelmäßigen Abständen, Anfragen von, wo halt nochmal auf Mittelwelle gesendet werden soll. Wir haben jetzt gerade auch einen Antrag bekommen, da möchte jemand ein Programm für eine Mittelmeerinsel machen, von Deutschland aus, und will halt sozusagen auf Wellen senden, die auch bis dorthin kommen. Diejenigen, die das, was aber für die Hörer hier in Berlin-Brandenburg gang und gäbe ist, wenn sie terrestrisch Radio hören, ist die Ultrakurzwelle im Bereich 87,5 bis 107,5 Megahertz. und natürlich auch DAB Plus, sozusagen die Weiterentwicklung der Ultrakurzwelle, die natürlich auch ein Teil des Frequenzbandes, ich glaube bei dem im 170er, 180er Megahertz-Bereich für sich in Anspruch nimmt, mit dem großen Unterschied, dass obwohl ein viel kleinerer Teil des Frequenzbandes genutzt wird, viel mehr Programme übertragen werden können in einer besseren Audioqualität.
Weil das Programm digitale Nullen und Einsen letztlich übertragen wird und damit verlustfrei, ist also UKW grundsätzlich ein Auslaufmodell, wird es bald nicht mehr geben.
Das würde ich nicht sagen. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, wenn Sie in Berlin die Bevölkerung erreichen wollen, man kann ja sagen, die Corona-Pandemie ist sowas wie ein Katastrophenfall, dann sind Sie, wenn Sie auf das UKW-Radio setzen, das ist nicht die falscheste Adresse, weil in 9 von 10 Haushalten in Berlin steht nach wie vor ein oder mehr UKW-Empfangsgeräte. Das ist eine Hausnummer, die Sie auch auf Deutschland natürlich skalieren können. Das ist bei DAB noch lange nicht der Fall. Wir sind bei 18,5% der Berliner Haushalte steht ein DAB-Gerät. Und ja, DAB Plus hat eine bessere Empfangsqualität, eine bessere Soundqualität im Vergleich zu UKW, aber die extrem hohe Nutzung von UKW nach wie vor im Jahr 2020 gibt doch dieser etwas altbackenen Technologie nach wie vor Relevanz.
Im Treffpunkt Wissenswerte zum 100. Geburtstag des Radios in Deutschland sind zu Gast Steffen Meyer-Tippach, MABB und Rainer Suko, Förderverein Sender Königs Wusterhausen. Eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt, lautet ein Spruch. Sind Sie eigentlich persönlich Radiohörer und wenn ja, wo und wie?
Also vom Berufswegen bin ich selbstverständlich Radiohörer. Ich habe auch selbst einen Background im öffentlich-rechtlichen und im privaten Hörfunk, habe für beide Seiten gearbeitet. Und ich muss mich, wenn ich Privatradio höre, immer etwas zurücknehmen, dass ich sozusagen nicht dass ich das einfach nur genießen kann und nicht sofort an meine Arbeit denke. Ich habe 3 kleine Kinder, von daher ist das private Kinderradio in Berlin-Brandenburg mein ständiger Begleiter.
Herr Suko, Frage an Sie.
Also ich höre tatsächlich auch eigentlich aus 3 Anlässen Radio. Das eine ist in der Tat, dass ich regelmäßig unseren regionalen Hörfunksender einschalte, einfach um so ein bisschen up-to-date zu sein und die Musik gefällt mir ganz gut. Das zweite sind tatsächlich, ich schalte immer noch gezielt bestimmte Sendungen ein, weil ich die eben...
Das ist aber Dinosaurier.
Ich weiß auch nicht, wie, aber ich habe so ein paar Sendungen, die ich einfach gerne in dem Augenblick hören möchte, wenn sie stattfinden. Das mache ich relativ regelmäßig und dann tatsächlich bei mir der Klassiker im Auto. Da wird immer Radio gehört. Generell, da kommt kein Podcast rein. Im Auto Radio läuft immer das Live-Programm. Und live ist das Beste.
Und ich hoffe auch häufig Inforadio.
Ist mir zumindest nicht unbekannt.
Es gibt den Digitalisierungsbericht Audio für Berlin und Brandenburg vom August 2020 von der MABB. Danach, es klang eben schon an, ist bei über 90% immer noch analog und UKW angesagt. Digital spielt nicht so die wesentliche Rolle.
Die Frage ist, wie Sie digital definieren. Wenn Sie das digitale terrestrische Radio meinen, dann ist das tatsächlich so, dass im bundesdeutschen Vergleich Berlin mit 18,5% der Haushalte bei der DAB Plus Geräteverbreitung eher unterdurchschnittlich ist. Wenn Sie aber digitales Radio als auch den Übertragungsweg übers Internet mitbegreifen, dann ist das eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte der letzten Jahre, die in diesem Jahr auch nochmal so einen Schub bekommen hat, so einen Digitalisierungsschub oder so einen Schub, dass man auch über das Internet Hörfunk-Audiodienste nutzen kann. Wir haben im letzten oder schon vorletzten Jahr eine neue Studie auf den Weg gebracht, das ist der Online-Audio-Monitor, zusammen mit anderen Landesmedienanstalten und ein paar Verbänden. Und in Berlin-Brandenburg haben wir einen regelrechten Online-Audio-Boom wirklich erlebt. Um nur ein paar Zahlen zu nennen, wir haben 3,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Berlin und Brandenburg, die regelmäßig Online-Audio-Angebote nutzen, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg. Und das sind nicht nur die Jungen, das ist ja so dieses weit verbreitete, ich will es mal Vorurteil nennen, dass das die 14- bis 29-Jährigen nutzen. Nein, mittlerweile nutzen alle Bevölkerungsschichten Online-Audio-Angebote, sei es über Musikstreaming-Dienste, sei es Webradio oder sei es eben Podcast. für mich ein ganz, nicht einschneidendes Erlebnis, aber ein Erlebnis war, dass irgendwann Mitte des Jahres meine Eltern meinten, sie würden jetzt auch diesen Drosten-Podcast hören. Der Virologe hat durch seinen Podcast natürlich auch dieses Informationsbedürfnis nach diesem neuen Virus natürlich auch ein Stück weit befriedigt, aber man konnte das halt nur online hören. Und wenn man Informationen dazu haben wollte, musste man diesen Podcast hören. Und das ist sehr, sehr ein Trend der letzten Jahre, der sich fortsetzen wird.
Suko, da sind Sie ja außen vor. Sie machen ja museal Ihr Radio.
Also was jetzt sozusagen unseren Museumssender betrifft, in der Tat, das wird per Antenne terrestrisch ausgestrahlt. Da legen wir sehr viel Wert. Aber an der Stelle vielleicht nochmal gesagt, also auch für mich oder für uns ist alles, was digital ist, sei es live übertragen, also original übertragen oder als Podcast, ist Ergänzung, ist Bereicherung und ist nicht Konkurrenz. Was ich aber am terrestrischen Rundfunk und Hörrundfunk insbesondere so gut finde, ist, dass es auch eine große Freiheit ist, weil wer terrestrischen Rundfunk, also Radio per Antenne hört, der weiß niemand, dass er das hört. Und solange wir uns hier in unserem Land befinden, wo alles mit demokratischen Regeln zugeht, ist es unproblematisch. Aber ich mache das Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Wenn es da Internetradio gegeben hätte, hätte niemand BBC gehört, weil eben letztendlich nachvollziehbar gewesen wäre, wer hört. Und darum finde ich, gehört dazu auch immer terrestrisch, also per Antenne Radio hören und aussenden, ist auch ein großes Stück Freiheit und ist auch ein großer Luxus. Und da muss man ganz klar sagen, ich werde nicht müde dafür zu werben, dass das sozusagen es wert ist und sei es 86 Cent mehr im Monat.
Herr Meyer-Tippers, Sie nicken so ganz zustimmend.
Ich habe, um mich auf dieses Gespräch ein bisschen vorzubereiten, habe ich wirklich nochmal durchgezählt, weil das terrestrische Radio ist bei Weitem, es ist kein Auslaufmodell, ganz im Gegenteil. Wenn wir uns mal in Berlin hier am Standort Masurnal, die Haus des Rundfunks, anschauen, wie viele Programme kann ich hier terrestrisch empfangen? Über UKW sind es 31. 31 Programme können hier mit einem normalen UKW-Empfänger empfangen werden. Da sind
in der Masurenallee am Haus des Rundfunks.
Am Haus des Rundfunks könnte ich, wenn ich mich jetzt hier in mein Auto setzen würde, bin ich mit dem Auto, ich bin mit dem Fahrrad hier, aber wenn ich mich hier in ein Auto setzen würde, könnte ich 9 öffentlich-rechtliche Sender empfangen, 16 private Sender, dann 4 alliierten Sender, beziehungsweise Sender, die sozusagen diese Geschichte, diese Berliner Geschichte zu den 4 Besatzungszonen reflektiert, kann ich hier empfangen. Das ist BBC World Service, Radio France International, KCRW, zwar nicht mehr auf Sendung leider, aber es ist der amerikanische Sender, und Radio Ruski. Das heißt, wir haben hier 4 alliierten Sender, die ich hier terrestrisch über UKW empfangen kann, und ich habe 2 nicht kommerzielle Sender. In Summe 31 Programme, die ich hier nur über UKW empfangen kann, und daneben kommen 63 Programme, die ich aktuell in Berlin über DAB Plus empfangen kann. Das ist stellenweise eine Doublette. Also Inforadio auf DAB Plus klingt genauso wie auf UKW, aber das Angebot, was hier terrestrisch in der Luft ist und für jeden ohne Mobilfunkvertrag zu empfangen ist, findet man so in dieser Breite nirgendwo in ganz Europa.
Heinrich Hertz hat die Radiowellen entdeckt. Radio ist, wie gesagt, ja immer noch elektromagnetische Welle bis heute. Wird das so zukünftig bleiben?
Also die Übertragungswege, meinen Sie?
Ja.
Na gut, da gibt es natürlich die beiden gerade genannten, UKW und DAB+, und im Mobilfunkbereich sprechen ja viele über 5G und 5G ist ja das Netz der Netze, so wird es ja genannt, dass sozusagen jeder Betreiber eine eigene Ebene, einen eigenen Layer innerhalb des 5G-Netzes haben könnte. Das heißt, es könnte innerhalb des 5G-Netzes einen eigenen Rundfunk- oder Hörfunk-Layer geben, der über 5G distribuiert wird. Aber wir haben über 300 Millionen UKW-Geräte in Deutschland. Die Leute nutzen das auch, das wissen wir. Vielleicht ist es nicht mehr die meistgenutzte Radioempfangsart, aber es wird halt von großen Teilen der Bevölkerung nach wie vor genutzt. Mit einer Selbstverständlichkeit neben den anderen. Und auch die lange geführte Abschaltdiskussion, soll UKW abgeschaltet werden? In einigen, oder in Norwegen ist es ja passiert, vor 3 Jahren war es, glaube ich.
Hier gab es ja auch schon.
Genau, aber diese Diskussion wird in Deutschland nicht geführt oder nicht mehr geführt, weil am Ende entscheidet es halt ein bisschen der Nutzer, also der Hörer. Und der Hörer nutzt UKW und DAB Plus mit einer Selbstverständlichkeit an jedem Werktag im Schnitt 180 Minuten. Von daher stellt sich mir eigentlich nicht die Frage, bis wann gibt es noch UKW. Es wird neben UKW und DAB Plus mit einer Selbstverständlichkeit IP geben und wird halt die ja sozusagen das Informationsbedürfnis der Bevölkerung auch in den Nischen befriedigen. Und das passiert ja schon. Dass halt wirklich ein Virologen-Podcast so extrem erfolgreich ist. Ich meine, die erfolgreichste Podcast-Folge von Herrn Drosten auf YouTube, können wir vielleicht noch gleich drüber sprechen, dass YouTube auch eine Audioplattform ist, hat über 1 Million Abrufe. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass so ein Nischenthema so eine hohe Relevanz haben kann und auch gehört wird. Und
gut, zwar nicht ist das Nischenthema natürlich zu einem
Weltthema geworden. Aber es ist kein 3 Minuten. Diese Sendungen sind ja auch immer irgendwie halbe Stunde, Stunde lang. Also man nimmt sich auch Zeit dafür. Ist ein bisschen auch etwas, was mich persönlich freut, dass sozusagen dieser Trend zur Verkürzung, der klassische 1,30er im Hörfunk, nie länger als 3 Minuten reden, dass wir das beim Podcast sehen, dass die Leute das hören, dass die das interessiert, dass die sich sehr wohl die Zeit nehmen, sich auch länger mit einem Thema zu beschäftigen.
Und also wenn man fragt, wo wird in Zukunft Radio gehört, dann müssen wir eigentlich ja nur einen Blick auf die Generation Z gucken. Und die hören Radio da, wo sie sind, also aktuell in ihrem mobilen Endgerät. Da erwarten sie ihre Musik, da erwarten sie gegebenenfalls ihre Nachrichten. Und da ist YouTube das beste Beispiel. Es ist eigentlich eine Videoplattform, hat sich aber mittlerweile zu einem durchaus relevanten Audio-Medium entwickelt. Es gibt mehrere Stunden lange Formate, wo 1, 2, 3 Bilder abgespielt werden, aber der Inhalt ist der Ton auf YouTube.
Wer wie ich schon ein paar Jahre im Hörfunk dabei ist, hat ja auch so Wellen erlebt und es ist schon so, mit einer gewissen Befriedigung sehe ich, dass längere Formate, die uns über viele Jahre ausgeredet wurden, jetzt natürlich beim Hörer ankommen. Ich vermute mal, das, was Sie, und ich weiß, dass das, was Sie aus Königs Wusterhausen senden, auch keine 3 Minuten und 1,30er Stückchen sind, sondern lange. Wer sind Ihre Nutzer und vor allen Dingen, wer sind Ihre Macher?
Also auf Welle 73 bezogen sind wir das selbst, sozusagen Vereinsmitglieder. 3, 4 haben sich dazu zusammengefunden, die festgestellt haben, so ein Radio ist so eine tolle Sache. Wobei wir die Besonderheit haben, dass wir eben nicht nur das Programm machen, sondern wir haben also auch ein Vereinsmitglied, ehemaliger Sendeingenieur, der wirklich den Sender anschaltet, die Antenne einschaltet, anschließt, das Ganze abstimmt. Also wir strahlen auch unser Programm selber ab. Und wir haben wirklich also illustre Gäste schon in den letzten Jahren gehabt. Das Spannende ist, dass wir bei uns eben kein Format haben, sondern wir kommen ins Gespräch mit unseren Gästen. Also unser Hauptinhalt ist quasi das Gespräch im Museum und wir setzen uns wirklich mit den Menschen hin und sprechen, so wie wir es jetzt tun, mit einer im Vorfeld überhaupt nicht existierenden Zeitgrenze, außer vielleicht so ein bisschen der Schere bei uns im Kopf, dass wir nachher zum Schluss das dann doch irgendwie auf 1 Stunde bringen müssen. So, und das wird übrigens tatsächlich von unseren Gästen immer sehr wohlwollend angenommen, weil das sind die gar nicht mehr gewöhnt. Weil der Podcast ist das beste Beispiel, dass eben Audio nicht nur nebenbei ist, sondern Audio kann ich zwar nebenbei machen, also im Sinne von, ich kann in der S-Bahn sitzen und Ton hören. Gut, da gucken auch Leute Video, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Ding. Aber ich höre bewusst dazu und das finde ich ganz toll, weil dieses bewusste zum Beispiel Podcast hören überträgt sich dann auch auf das Medium Radio. Also live, original gesendetes Programm wird auch wieder mehr bewusst wahrgenommen, es wird bewusst dazugehört, ist zumindest mein Eindruck und das kann dem Medium nur gut tun.
Vielleicht noch als Ergänzung, wir sind ja für das Privatradio in Berlin-Brandenburg zuständig und das, was wo diese Anbieter, wo unsere Veranstalter sehr viel Geld investiert haben, jahrelang, war in ein sehr, sehr gutes Musikformat. Das heißt, sie haben ihre eigenen Forschungen gemacht, haben ein ganz, ganz klares Musikprofil, sich genau abgesteckt, auch Unterscheidungsmerkmale gefunden zu anderen Sendern. Das heißt, sie haben eine gewisse Musikkompetenz gehabt. Das wird in Zukunft nicht mehr der ausschlaggebende Grund sein, einen Sender zu hören, weil das beste Musikangebot bekomme ich bei den Musikstreaming-Diensten. Wenn man sich anguckt, was Spotify mittlerweile anbietet, an Playlists, an Angeboten, Sachen, die exklusiv auf diesen Plattformen veröffentlicht werden. Wenn ich ein gutes Musikformat hören möchte, dann höre ich Spotify. Und das sagt nicht nur ich, das zeigen uns die Zahlen, das machen vor allem auch die jüngeren Zielgruppen. Das heißt, sie brauchen als Sender, brauchen sie einen anderen Einschaltgrund als nur einen guten Musikredakteur. Sie brauchen gute Inhalte. Und wir sehen das im Privatrundfunk. Die Sender, die in den letzten Jahren dazu gewonnen haben, Hörer dazu gewonnen haben, sind diejenigen, die in ihr Programm, in ihr gesprochenes Programm investiert haben. Weil das ist das, was die Leute hören wollen. Weil das kriegen sie nämlich bei Spotify und Co. nicht. Jedenfalls nicht in dieser Qualität, nicht tagesaktuell und nicht regional, lokal ausgesteuert.
Rundfunk als Massenmedium, das war nach der Gründung schnell erkannt. In Deutschland nutzten das auch die Nazis sofort. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte hier im damals gerade fertiggestellten Haus des Rundfunks ab 1933 ein Büro. Nach der Zerschlagung des Faschismus kontrollierte die Rote Armee den Sendebetrieb hier im HDR. Bis Anfang der 50er Jahre sendete von hier im britischen Sektor der Staatsfunk der DDR. Dann der Sender Freies Berlin und seit 2003 ist das HDR Sitz des RBB, der aus der Fusion von Ostdeutschem Rundfunk, ORB und SFB hervorging. Und 2050, wer sendet dann? Schauen Sie mal in die Glaskugel.
Also erstmal würde ich ja sehr zufrieden sein, wenn es 2050 diese Form von Medien noch gibt. Und also dieses Haus hier ist, also wenn wir sitzen im kleinen Sendesaal, das ist so viel, also Atmosphäre, die kann ich gar nicht künstlich erzeugen. Also von der Warte wäre ich erstmal schon zufrieden, wenn es diese Medien in der Form noch geben würde. Und wenn Menschen, und daran wird sich ja nichts ändern, Menschen sind interessiert an Neuigkeiten, an Informationen, die sie sonst nirgendwo anders bekommen. Wenn das über ein wie auch immer artetes, akustisch gesteuertes Medium, also noch nicht direkt mit dem Chip ins Hirn, sondern noch akustisch präsentiert, das wäre doch super.
Würde dem zustimmen, würde allerdings ein bisschen Wasser in das Weinglas dazu gießen. Ich habe es vorhin schon gesagt, so Online-Audio erlebt einen großen Boom. Allerdings hat sich da auch von der Absenderseite in den letzten Jahren ein bisschen was verändert. Einige können sich noch daran erinnern, Schulz und Böhmermann hatten mal ein Talkformat, ein sehr erfolgreiches Talkformat bei Radio 1 vom RBB und sind vor 5 Jahren sind die zu Spotify gewechselt. Das heißt, ein traditioneller Radioproduzenten, die von einem traditionellen Radiosender kam, sind zu Spotify gewechselt und sind dann dort mit ihrer Sendung wöchentlich auf Sendung gegangen. Was wir in den letzten Jahren bemerken, ist, dass dieser Weg über das traditionelle Radio zu einem Podcast-Angebot, dass das immer weniger wird, sondern dass mittlerweile die Plattformbetreiber selbst produzieren. Amazon hat mit Audible eigene Podcast-Formate, die Originals, Spotify hat das. Und für uns die Frage, die sich dabei stellt, ist, wie vertrauenswürdig sind diese Absender? Wie wird dort die journalistische Sorgfaltspflicht wahrgenommen? Also wie vertrauenswürdig sind die Informationen, die ich über diese Anbieter bekomme? Eine Frage, die ich mir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht stelle, da weiß ich, wie gut da gearbeitet wird, und die ich mir beim privaten Rundfunk eigentlich auch nicht stelle, weil wir als Aufsichtsbehörde da auch drauf gucken. Bei anderen unabhängigen Audioanbietern, die aber sehr gut Reichweite generieren können, ist die Kontrolle, die wir darüber haben, relativ schwer zu gewährleisten, beziehungsweise eine große Herausforderung. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass Hassrede, Falschinformation, Desinformation gang und gäbe sind. Wir haben einige Anbieter, die ganz bewusst Falschinformationen streuen über alle möglichen Kanäle und damit das gesellschaftliche Leben beeinflussen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Das heißt, die Audiolandschaft 2050 wird wahrscheinlich davon geprägt sein, ist das, was ich da gerade höre, entspricht das auch der Wahrheit? Das ist so ein bisschen so die Gefahr, die ich sehe, dass immer häufiger bei Informationen sich die Frage gestellt werden muss, ist das wahr, was ich da gerade höre?
Also zumal wir in der Tat im akustischen Bereich ja das erleben, was wir im Bildbereich schon hinter uns haben, nämlich die auch zu bewerten, ob das, was ich höre, derjenige auch gesagt hat, dessen Stimme ich wahrnehme. Also mittlerweile sind ja die Sprachsysteme wirklich so weit, dass ich mit relativ kurzen Originalaufnahmen durch Soundsynthese und Sprachsynthese sehr gut andere Stimmen nachmachen kann. Also das wird auch ein Trend sein, der quasi kommt, also neben der Wahrheit der Information hat der das denn überhaupt gesagt, derjenige Politiker, derjenige Künstler, derjenige, wer auch immer gerade, wem ich zuhöre, das wird in der Tat auch spannend sein.
Ein großer Aufgabenbereich, um Medienkompetenz zu entwickeln, und zwar von klein an bis ganz nach oben, um all diese Dinge, die wir jetzt nicht diskutiert haben, dann auch wirklich entscheiden zu können. Zum Schluss doch noch einmal Albert Einstein. Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben, hat er geschrieben. Wir werden die Zukunft des Radios hören, mit all seinen Weiterungen und Problemen, das vor 100 Jahren so geklungen hat.
Hallo, hallo, hier Königs Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist und nicht mehr als Versuchskaninchen dienen wird, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden.
»100 Jahre Radio«, das war der 111. Treffpunkt Wissenswerte von Inforadio und Technologiestiftung Berlin aus dem historischen kleinen Sendesaal im Haus des Rundfunks mit Steffen Meyer-Tippach, MABB und Rainer Sukow, Förderverein Sender Königs Wusterhausen. Ich bin Thomas Prinzler. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Bleiben Sie gesund und optimistisch. Tschüss.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.
Inforadio Podcast.